Das Leiden begann in den Fußsohlen. Schmerzen. Dann die Knie. Übelkeit, Unterleibschmerzen. Immer wieder Erbrechen. Kraftlosigkeit. Von Tag zu Tag verlor sie Gewicht. Irgendwann waren es nur noch 48. Dann 47, am Ende 45 Kilogramm. Heute wiegt die große, schlanke Blondine 15 Kilo mehr und ist noch immer viel zu dünn. Dem Tod ist sie nur gerade entkommen.
Klappe zu, Mensch tot. Der Todespodcast. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Klappe zu, Mensch tot. Der Todespodcast. Wir beantworten spannende Fragen rund um das Thema Tod. Dabei erzählen wir uns jede Folge eine tragische, aber auch spannende Geschichte über tödliche Ereignisse und erklären auch medizinisch genau, was dabei passiert. Heute sprechen wir über
eine Vergiftung durch Quecksilber. Auch von mir herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ja, du kennst den Fall bisher ja noch nicht. Was sagst du erstmal zum Thema Vergiftung durch Quecksilber?
Ganz spannend war man das ja, glaube ich, im normalen Alltag nicht so hat. Ich kenne jetzt so Quecksilbervergiftung ehrlich gesagt durch den Bio-Unterricht, wo dann irgendwie mal so eine Kette erklärt wurde von der kleine Fisch isst dann den größeren und dadurch akkumuliert sich das Quecksilber immer mehr, dass dann irgendwann im Körper auch so Kopfschmerzen und Übelkeit und sowas kommt. Aber ich frage mich jetzt ehrlich gesagt, ist das ein Unfall oder wurde danach geholfen?
Tja, spannend. Nee, es ist diesmal kein Unfall. Es ist tatsächlich diesmal eine True Crime Story.
Okay, spannend. Unsere erste True Crime Story.
Mit Vergiftung. Ja, dann legen wir direkt los, oder?
Ja, erzähl uns die Geschichte.
Marion und Christian waren seit 8 Jahren ein Paar. Er hatte seine hochschwangere Frau verlassen, um mit ihr alt zu werden. Sie waren glücklich. Doch dann kippte die Beziehung. Am Muttertag 2014 beendete Marion ihre Ehe. Ihre Probleme drehten sich unter anderem um einen unerfüllten Kinderwunsch. Noch mehr litt Marion darunter, keinen Kontakt zu seiner Tochter haben zu dürfen. Seine Ex blockierte das. Außerdem litt sie unter Christians wachsender Eifersucht mehr und mehr. Als Partner konnte sie ihn nicht mehr ernst nehmen. Sie hatte das Gefühl, mit einem großen Jungen zusammen zu sein. Die Trennung stand fest. Trotzdem ließ sich Marian überreden, noch einmal mit ihm in den gebuchten Urlaub zu fahren. Ein Vorspielen des Eheglücks vor den anderen Gästen. Christian, damals 42 Jahre und Immobilienvertriebler, kannte die Vorwürfe. Er gelobte, alles zu ändern. Er schöpfte Hoffnung, vor allem durch den gemeinsamen Urlaub, auch wenn Marion immer noch von Trennung sprach. Auf Fuerteventura waren die beiden nach ihrer Hochzeit und dann danach jedes Jahr. Am vorletzten Urlaubstag schliefen sie sogar miteinander. Ja, was sagst du erstmal zur Vorgeschichte? Also ich fand es schon kurios.
Ich kenne es von vielen Freundinnen tatsächlich.
Echt? Dass da mach mal schnell in Urlaub, der war ja gebucht.
Ja, ich finde es super wild. Ich weiß nicht, würdest du es machen? Dann nochmal in Urlaub fahren?
Oh, ist schwierig so als Außenstehender zu sagen, aber es kommt einem schon ein bisschen komisch vor.
Ich kenne sogar Leute, die aktiv mit ihrem Ex-Freund dann in Urlaub gefahren sind. Natürlich irgendwie auch in der Hoffnung, dass da noch irgendwie wieder was läuft. Also ich meine, dann hier am letzten Abend noch mal so ein bisschen aus Mitleid.
Ja, auf die guten alten Zeiten.
Auf die guten Leuten sein. Hoffentlich war es dann wenigstens gut. Aber ich glaube, das haben natürlich viele Frauen oder sage ich mal viele Partner, dass sie irgendwie immer das Gefühl haben, auf den anderen aufpassen zu müssen. Dass, was du eben meint, das ist wie so ein kleiner Junge. Ich glaube, das haben tatsächlich viele Frauen, dass sie halt ihren Partner so bemuttern müssen.
Ja, und 8 Jahre ist natürlich auch schon eine lange Zeit.
Man natürlich das jetzt auch nicht so schnell wegwerfen. Ja. Aber die waren jetzt mit einem anderen Pärchen zusammen im Urlaub? Oder wem mussten sie jetzt was vorstellen?
Nee, den anderen Hotelgästen. Also die saßen ja dann immer am Tisch zusammen, haben gegessen. Und man hat ja auch immer so Urlaubsbekanntschaften oder so.
Ja, ganz, ganz heile Welt vorgespielt. Aber in Wirklichkeit war es ja dann nicht so heil. Erzähl mal weiter.
Ja, also dann fuhren sie aus dem Urlaub wieder zurück. Nach ihrer Rückkehr zog Marion ins Südterrain und erzählte ihm von ihrem Besuch beim Scheidungsanwalt. Wütend warf er ein Stück Brot durch die Küche, auf der Terrasse verbrannte er die Hochzeitskerze. Christian war tief gekränkt. Also er scheint doch auch noch Hoffnung gehabt zu haben nach dem gemeinsamen Urlaub.
Also hat er jetzt die Hochzeitskerze angezündet oder hat er die
so... Ja, so verbrannt, dass sie... Verbrannt. Also ich meine, so eine Hochzeitskerze... Zerstört. Hat man ja dann wahrscheinlich so dekorativ irgendwo stehen und die ist jetzt dann wieder kaputt.
Aber ist das so was Katholisches?
Das Licht der Liebe ist aus.
Ich kenn's ehrlich gesagt gar nicht.
Doch, ich glaube, das ist so eine... So eine christliche Sache. Ich hatte jetzt auch keine oder habe keine, aber das ist so eine christliche Sache, so wie, wahrscheinlich wie Taufkerze oder Geburtskerze.
Ja, ja, wahrscheinlich. Ja. Die dann ewig brennen soll. Naja, in diesem Fall nicht.
Ja. Bald darauf wurde Marion krank. Die Ärzte tippten auf gynäkologische Probleme, untersuchten sie auf Autoimmunkrankheiten, HIV, schließlich auf psychische Belastungen. Finden konnten sie nichts. Christian kümmerte sich trotz der Trennung um sie. Er brachte ihr ihren Lieblingswein am Abend. Jeder hatte seine Lieblingssorte. Mhm. Zunächst schmerzten ihr die Fußsohlen und Kniekehlen. Marion schob es auf die Feuchte des Souterrains. Als sie von Unterleibskrämpfen geschüttelt wurde, glaubte sie, die neue Spirale sei schuld. Später erbrach sie sich mehrmals täglich. Sie verlor ein Viertel ihres Gewichts. Alles tat ihr weh. Sie fühlte sich so matt, dass sie nicht einmal mehr die Autokupplung betätigen konnte. Die ehrgeizige Frau musste Termine absagen, sie verlor Kunden. Anfang Juli kam sie für ein paar Tage ins Krankenhaus. Ihre Spirale wurde entfernt, die Schmerzen blieben. Die Ärzte vermuteten eine psychische Ursache. Sie beschloss, das gemeinsame Haus in Göttingen für eine Weile zu verlassen. Mit letzter Kraft packte sie ihre Sachen, darunter ein Nahrungsergänzungsmittel und diverse Küchenzutaten. Im August begab sie sich erneut ins Krankenhaus. Nach etlichen, teilweise äußerst schmerzhaften Untersuchungen entdeckten die Ärzte eine Veränderung der Gebärmutterschleimhaut. Sie wollte wieder in ihr Haus zurück, dort in Ruhe genesen. Ihr Anwalt schrieb Christian, er solle ausziehen. Also Christian war anscheinend auch immer noch in dem Haus nach der Trennung.
Das wird mir aber auch auf die Psyche schlagen.
Ja. Ja, gut, kann also man auch da, verstehen. Ne?
Hätte ich jetzt, glaube ich, als Arzt jetzt auch irgendwie gesagt, ja, okay, gut.
Ja, vor allem überhaupt so eine Trennung.
Die Knieschmerzen sind auch weg.
Ja. Ja, Christian hatte inzwischen sogar eine andere Frau kennengelernt und verließ dann das gemeinsame Haus. Ende Oktober suchte Marion erneut ihren Arzt auf. Der stutzte dieses Mal über ihre Blutwerte. Denken Sie an eine Vergiftung? Fragte die Patientin. Der Arzt nickte.
Hey, also sie hat selber schon gedacht, dass sie vergiftet worden ist?
Ja, also sie hat einen Tag vorher, als sie sich im Backofen was zu essen machen wollte, so Kügelchen im Backofen gesehen.
Oh.
Die da so unten auf dem Backofen so rumlagen. Und das war so ein Moment, wo sie dann sich gefragt hat, was ist hier? Einen Tag vor der toxikologischen Untersuchung wollte sie Brötchen in ihrem Ofen schieben. Mit der Hand fegte sie einige Krümel zusammen. Sie sah etwas Glitzerndes, es bewegte sich. War sie völlig verrückt geworden? Als ihr Arzt ihr schließlich erhöhte Bleiwerte attestierte, wandte sie sich an die Polizei.
Ja.
Ja, so. Das müssen wir jetzt erstmal kurz sacken lassen. Was sagst du zur Entwicklung der Dinge?
Wer kann es wohl sein? Ja. Wer könnte es gewesen sein? Ich würde mal sagen, die Frage ist natürlich dann so, gehen ihre Symptome weg jetzt seitdem, wie heißt der Christian?
Ja.
Seitdem Christian ausgezogen ist. Da musst du aber auch erstmal drauf kommen.
Ja, ne? Also, finde ich total krass, dass man darauf kommt.
Ich würde jetzt auch gar nicht meinen Ofen, ehrlich gesagt.
Ja, vor allem würde ich denken, komm, das ist Dreck, das ist halt Asche oder so. Aber ja, also so Quecksilber im flüssigen Zustand, das bewegt sich halt so ein bisschen und bei Raumtemperatur ist das ja auch flüssig. Aber
ja, und deswegen sind das solche kleinen Kügelchen geworden.
Genau, weil die sich dann bewegen. Aber also ich würde Quecksilber wahrscheinlich auch gar nicht erkennen. Also ich würde.
Ja, gut, das ist ja das, was man früher so in den
Fieberthermometern hatte. Ja, ja, genau.
Ja, wild.
Ein durch die Matam. Jetzt soll ich dir noch mal genauer jetzt die Hintergründe schildern.
Ja, bitte.
Also jetzt wird es nämlich richtig spannend. Nach ihrem gemeinsamen Urlaub und der Trennung kam Christian die Idee. Er war am Schießstand, eines seiner Hobbys, und sah das Bleipulver an seinen Händen. Wenn er Marion krank machen würde, sie könnte ihn nicht verlassen. Er begab sich zum Gartenhaus. Ungestört legte er hier das Blei aus der Munition in Essigsäure, fügte Wasserstoffperoxid hinzu und verkochte das Gemisch über einem Bunsenbrenner. Die gräuliche Masse zerstieß er zu Pulver.
Woher wusste der das denn?
Ja, hat er aufgepasst im Chemieunterricht. Ja, das weiß ich jetzt nicht.
Nicht so aus dem Kopf.
Da habe ich jetzt auch keine Informationen zu gefunden.
Naja. Also an meine Freunde keine Sorge, ich wüsste nicht, wie es geht. Ja. Aber jetzt habe ich eine Anleitung quasi, Essigsäure. Okay, gut zu wissen.
Krass. Aber gut, das Bleipulver brauchst du halt noch, ne?
Ja, Probleme also, gibt's immer.
Hätte ich jetzt auch gerade nicht. Schon die ersten Umsorgungen von Marion waren durchtrieben vom Gedanken, sie zerstören zu wollen. Das am Abend gereichte Glas Wein war mit einer Messerspitze Bleiacetat versetzt. Ebenso später die Küchenutensilien und Nahrungsergänzungsmittel. Also auch das, was sie, als sie krank war, mitgenommen hat, war halt auch schon alle Bleiacetat vergiftet.
Aber das ist ja schon auch sehr perfide, was du ganz am Anfang meintest, dass die zwei unterschiedliche Weinsorten mögen. Also er ist dann so, nee, Schatz, ich nehme den. Ja, Riesling wird es nicht
genau, sein, er hat seinen genommen und, naja, also es war ein Rotwein und er hat alle Flaschen von ihr, hat er was reingetan. Und ich habe da so eine Reportage gesehen, nachher hat so ein Ermittler das auch probiert, die Sachen, also in ganz geringen Mengen. Und im Geschmack hat man halt in keinen Lebensmitteln was gemerkt. Und gesehen hast du es halt auch nicht.
Ja, ist wahrscheinlich geschmacksneutral.
Ja.
Aber auch krasser Ermittler.
Ja, dass er es probiert hat, fand ich auch krass. Naja.
Alles für die Ermittler.
Richtig. Nachdem er aus dem gemeinsamen Haus ausziehen sollte, dachte er nur noch, jetzt bringe ich sie um. Obwohl er inzwischen eine andere Frau kennengelernt hatte, war das Gefühl der Kränkung größer als die Verliebtheit. Er setzte das Vergiften fort. Diesmal verspritzte er das Quecksilber im Zweitwagen. Ihm fielen die alten Schalter ein, die er sich über eBay besorgt hatte. Das darin enthaltene Quecksilber zog er auf eine Spritze. Während seine Frau wochenlang kurte, verseuchte er ihr Haus und ihr Auto. Unter den Fußmatten und in den Lüftungen.
Mhm.
Ja, überall war das Quecksilber. Und bei dem Quecksilber, also die Dämpfe, gerade wenn du das in der Lüftung hast, dann kommt dir der Dampf ja ununterbrochen entgegen.
Wild.
Ja. Also schon echt heftig. Marion hatte ja insgesamt jetzt noch großes Glück, dass sie das überhaupt überlebt hat. Also sie stand eigentlich schon dem Tod gegenüber. Um die Schwermetalle aus ihrem Körper zu leiten, nahm sie nebenwirkungsreiche Medikamente ein. Bis heute geht sie zur Psychotherapie. Jemandem zu vertrauen, fällt ihr schwer. Kinder kann und soll sie aufgrund der Quecksilberbelastung in ihrem Körper keine mehr bekommen. Ja, und trotz allem hat sie großes Glück von anderweitigen absehbaren gesundheitlichen Spätfolgen bisher verschont zu sein.
Aber sie soll jetzt keine Kinder mehr bekommen, weil das...
Also ich glaube, weil das die Ablagerungen, die bleiben im Körper. Also ich glaube, das kann nicht komplett ausgeleitet werden. Und zum anderen wurde ja auch eine Gebärmutterschleimhautveränderung einmal festgestellt. Ich weiß nicht, ob es daran auch noch liegt. Das war jetzt nicht so ganz genau aufgeführt, warum sie das nicht sollte. Aber auf jeden Fall hatte sich wohl
aber kann es sein, dass sie diese Veränderung in der Gebärmutter auch aufgrund des Quecksilbers
hat?
Oder ist das jetzt nur so ein Zufall?
Ja, das weiß man nicht. Also weiß ich auch nicht. Aber
kann schon sein, dass das sich da auch verändert. Okay.
Ja, also schon.
Ja, tragisch. Also quasi dein ganzes Leben ja auch verfuscht. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob sie eigentlich einen Kinderwunsch
hatte. Doch, die haben sich ja deshalb auch getrennt, weil sie beide einen Kinderwunsch hatten. Und das hat halt auch nicht geklappt. Und sie wollte ja dann zumindest Kontakt zu seiner Tochter, aber das ging dann ja auch nicht. Und das war irgendwie, alles problematisch.
Stimmt. Ja, und dann gerätst du an so einem Psycho, der dann...
Ja, vor allem, also das so denkst verfischt. Du ja nicht. Zu Hause bist du ja völlig arglos und also denkst ja nicht, dass alles in deinem Haus vergiftet ist.
Besonders, weil man die Gefahr ja auch nicht sieht.
Aber übrigens, ein kleines Happy End gab es am Ende doch noch. Sie ist am Ende mit ihrem Anwalt zusammengekommen.
Was?
Ja.
Das ist ja wild.
Ja, also der war nachher dann.
Der dachte sich, oh, meine Mandantin.
Ja. Verrückt. Aber ich meine, auch wenn du 8 Jahre mit jemandem zusammen bist, denkst du ja, du kennst den.
Ja, also ich würde schon hoffen, dass ich meinen Partner jetzt nicht so fehl einschätze, dass ich da, also muss ja gut eine psychische Störung jetzt nicht haben, aber irgendwas muss der ja ganz, ganz schief laufen.
Ja, vor allem, wenn er auch schon eine neue Freundin hat und trotzdem noch seine alte Freundin umbringen will.
Ja, eigentlich ist das ja häufig so bei, wenn Männer halt, also in diesem Fall ja versuchen zu morden, dann geht es ja eigentlich so darum, dass sie nicht möchten, dass irgendjemand anders sie hat. Und hier ist es ja darum gegangen, dass sie sich trennen wollte und er das halt auch wieder mit seinem Ego nicht vereinbaren konnte. Ja. Und dass er sie deswegen dann umbringen wollte. Aber ja, ganz komisch wollte er sie denn quasi einfach nur an sich binden.
Also erst wollte er sie ja nur krank machen.
Oder wollte er vom...
Und sozusagen, ja, ich denke schon, dass sie ihn nicht verlassen kann.
Ja, oder vielleicht auch so ein bisschen als Ego-Boost.
Und ich meine, er umsorgt sie dann und dann findet sie ihn doch wieder toll.
Ja, also ich sag
und so.
Mal, so als toller Hecht dazustehen, dass er so ein toller Freund ist, dass er natürlich auch bei der Familie und bei den Freunden so als tolle Person stehen kann, dass er sie so umsorgt. Ja, wahrscheinlich auch das Essen macht, den Wein bringt.
Ja.
Wo das Quecksilber drin ist. Ja, toller Typ. Wie ist denn das ausgegangen? Du hast ja gerade schon erzählt, Anwalt. Welche Strafe hat er bekommen?
11,5 Jahre hat er bekommen. Für Mordversuch mit Quecksilber. Ja.
Aber ich dachte ehrlich gesagt immer, dass man nicht bei versuchtem Mord nicht auch, also gut, bis zu lebenslänglich, ne, bekommen kann.
Ja, bis zu lebenslänglich.
Weil beim Mord musst du ja lebenslänglich bekommen. Und versuchter Mord, dachte ich auch immer, dass es lebenslänglich ist.
Aber 11,5, ja, gut. Der war 44, 11,5, dann ist er 55, wenn er wieder rauskommt.
Muss ja so ein bisschen jetzt meine Meinung mal einfließen lassen. Das ist ja häufig nicht 11,5 Jahre.
Ja, klar, dann wird er wegen guter Führung früher raus und so. Ja,
und dann bist du ja 2/3, wie viel, was ist das, 7 oder 8 Jahre dafür, dass du eigentlich das Leben von jemandem.
Ja, finde ich auch krass.
Oder ja, sie ja wirklich auch hätte sterben können. Also ich meine, er hat ja nichts Aktives dazu
gemacht. Ja, auf jeden
Fall.
Er hat das ja riskiert, ja. Ja, ich will auch, dass die Strafen eher häufig eher lasch sind.
Er hatte sich das ja auch gewünscht. Tja.
Naja.
Ja, ich hoffe, dass jetzt ja die neue Freundin ja nicht bei ihm geblieben ist. Dass er da jetzt
ja, vor allem. Und der hatte ja auch noch ein Kind, ne? Das arme Kind.
Das ist auch wild, ne? Stell dir mal vor, du bist so ein Kind von so einem Mörder. Oder, ja, fast Mörder. Was in den Leuten auch mal so dann los ist.
Ja.
Kann man sich irgendwie gar nicht so richtig
vorstellen.
Ja gut, aber man muss halt zugeben, ne? Wenn das jetzt nicht dieser eine Arzt, dass man nachgeguckt hätte mit den Blutwerten.
Ja, oder dem das aufgefallen wäre.
Ja, oder sie ihr jetzt diese kleinen glitzernden Kügelchen nicht aufgefallen wäre, wäre der ja gut damit durchgekommen. Gut.
Ja, Vergiftungen sind ja auch ganz schwierig nachzuweisen.
Muss auch erstmal drauf
kommen.
Oder
muss ja auch eigentlich erstmal wissen, was für ein Gift und so, ja.
Ja, aber da hast du uns, glaube ich, ja bestimmt jetzt noch ein bisschen was zu mitgebracht zu den medizinischen Details.
Also Quecksilbervergiftung ist erstmal eine Vergiftung mit dem Schwermetall Quecksilber, häufig in Form von Quecksilbercyanid oder Quecksilberoxycyanid. Und die Vergiftung wird durch die direkte Aufnahme der Dämpfe des Quecksilbers hervorgerufen. Man spricht dabei von einer akuten Vergiftung. Auch chronische Vergiftungen sind möglich, wenn man über längeren Zeitraum geringeren Mengen ausgesetzt ist. Und da gibt es zum Beispiel als Beispiel auch die Minamata-Krankheit. Da erzähle ich gleich auch nochmal was zu. Quecksilber ist erstmal bei Raumtemperatur und normalem Druck flüssig und in dem Aggregatzustand noch relativ ungefährlich. Bei Raumtemperatur verdunstet flüssiges Quecksilber jedoch langsam und dabei bilden sich diese giftigen Dämpfe, die dann schädlich sind. Insgesamt unterscheidet man zwischen akuter und chronischer Quecksilbervergiftung. Also ich erzähle dir auch mal, was eine akute ist, wobei in unserem Fall die natürlich dann eine chronische Quecksilbervergiftung hatte. Mhm. Akute Quecksilbervergiftung heißt eben, dass es einmal eine sehr hohe Dosis war. Das ist häufig auf Unfälle zurückzuführen. Auf der ganzen Welt sind aber nur 10 Fälle überhaupt bekannt, wo es mal zu einer akuten tödlichen Quecksilbervergiftung kam. Die Opfer waren dann in quecksilberhaltige Tanks gefallen oder standen unter ungünstigen Bedingungen neben heißem Quecksilber. Und die Letaldosis liegt bei der oralen Aufnahme zwischen 25 und 50 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht.
Ja, muss schon.
Also das ist was ganz, ganz Seltenes, was eigentlich nie passiert.
Aber wie schlimm ist es bitte, in so einen Tank zu fallen?
Ja, keine Ahnung, aber ich weiß auch gar nicht, wo es solche Tanks gibt. Also was macht man damit?
Ich meine, wahrscheinlich ist das so ein Medizinprodukt halt. Amalgam, Zahnfüllung.
Ja. Fieberthermometer, ganz viel Quecksilber.
Aber ich glaube, in den neuen Fieberthermometern ist das nicht
mehr. Nee, in den neuen ist es auch nicht mehr. Das ist auch, glaube ich, verboten in Fieberthermometern. Wobei, das habe ich auch gelesen, wenn du jetzt einen Unfall mit einem Fieberthermometer hättest, das wäre auch nicht so schlimm, weil das auch zu wenig ist. Ne? Ja. Ja. Ja, am häufigsten sind auch eher die chronischen Vergiftungen durch geringe Dosen Quecksilber und das auch über einen längeren Zeitraum und auch über die Nahrung, also was über die Nahrung aufgenommen wird. Wird Quecksilber in einem geschlossenen Raum verschüttet, so kann es versickern und noch lange giftige Dämpfe bilden. Erst bei mindestens einjähriger Exposition von mehr als 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Quecksilberdampf sind chronische Krankheitserscheinungen zu erwarten. Also da kann man sich, finde ich, jetzt relativ wenig drunter vorstellen.
Ich wollte auch so im Kopf so, was wäre das denn?
Was das jetzt sein soll? Also jetzt zum Beispiel so ein Unfall mit einem alten Fieberthermometer, was zerbrochen ist, oder so eine Energiesparlampe oder Leuchtstofflampen, da ist das wohl auch drin. Oder mit Bleichmittel kommt es in der Regel nur zur einmaligen und kurzfristigen Exposition und das kann eben noch keine Vergiftung hervorrufen.
Wahrscheinlich ist das ja auch alles mit was anderem nochmal gemischt. Also dass du Quecksilber pur hast, ist wahrscheinlich recht.
Ja, das ist ja nicht pur, genau. Wenn man jetzt über längere Zeit Quecksilber zu sich nimmt, dann kann das nachgewiesen werden im Körper und zwar unter anderem im Gebiss, also in den Zähnen oder in den Wurzeln auch von den Zähnen und auch im Kieferknochen, dann im Rückenmark, im Gehirn, in inneren Organen, in Nervenbahnen, im Blut, im Urin und im Stuhl und in der Muttermilch. Also das.
Also so können die da das, wenn du eine Leiche jetzt hast, auch dann zum Beispiel über die Zähne feststellen.
Ja, wobei ich frage mich auch, ob das jetzt dann eher sich aufs Wachstum bezieht, weil. Also das, was, wenn du erwachsen bist, dann noch in deine Zähne kommt, ist ja eigentlich auch.
Ja, höchstens über Pulpa, Zahnnerv. Weil es ist meistens ja bei den Skeletten so, dass das die einzigen Stellen sind, wo noch DNA festgestellt werden kann. Weil es ja,
so ja aber dann schon ja im inneren
Raum
dann,
ne? ist. Genau. Weil alles andere ja meistens schon, ja, wegverwest ist und dass dadurch, dass es so ein kleiner geschlossener Raum ist, am ehesten quasi da noch DNA zu finden ist, kann ich mir vorstellen, dass es dann da vielleicht am ehesten ist. Sonst ja. ist ja viel das toxologische Gutachten ja in Haaren festgestellt
ja.
werden. Und man ja dann sagen kann, in welchem Zeitraum.
Ja, ja, das Länge genau, je nach Länge und wo das im Haar drin ist, aber genau, im Vordergrund stehen in der Regel die neurologischen Symptome. Vor allem, wenn das Quecksilber als Dampf aufgenommen wird. Erste Symptome sind da Mattigkeit, Kopfschmerzen und Gliederschmerzen, was natürlich erstmal auch als Symptom irgendwie so ganz nichtssagend ist. Ne? Das kann ja alles sein.
Ja, jeden Donnerstagabend gleichen Symptome nach der Arbeit.
Ja. Der Quecksilberdampf wird dann über die Lunge aufgenommen und gelangt über das Blut und die Blut-Hirn-Schranke in das Gehirn. Hier erfolgt eine Oxidation zum Quecksilberion und die Bindung an das Hirngewebe. Und das ist dann nämlich auch das Problem. Also zum einen, dass das Quecksilber die Blut-Hirn-Schranke einfach passieren kann und zum anderen diese Ablagerung im Gehirn dann auch. Die chronische Quecksilberintoxikation führt dann im Folgenden auch noch zu Reizbarkeit, Konzentrationsstörungen, Polyneuropathien, Schlaflosigkeit und Intentionstremor. Dieser äußert sich zunächst durch ein leichtes Fingerzittern, geht aber später in Schüttelbewegungen der Gliedmaßen und des Kopfes über. Im weiteren Verlauf entwickelt sich häufig eine Karexie, zudem kann es zu Sprachstörungen kommen. Betroffene haben eine stotternde Sprache, die bei Zischlauten verwaschen ist.
Weil die Nerven quasi das nicht mehr richtig ansteuern können.
Ich denke mal, durch diese Ablagerung im Gehirn, dass dann einfach auch die Signalübermittlung, ja, und auch irgendwie die Nervenbahnen an sich, dass das überall abgelagert ist, dass da eben so eine Weiterleitungsstörung dann besteht. Die orale Aufnahme von gut lipidlöslichen, alkylierten Quecksilberverbindungen führt neben den genannten Symptomen auch häufig zu Sehstörungen und zu Hörstörungen. In Japan wurde sie als Minamata-Krankheit bekannt. Leber- und Nierenschäden sind seltener als bei der akuten Intoxikation. Und genau, eine chronische Quecksilbervergiftung wirkt auch teratogen, also für die Fortpflanzung schlecht. Und das war bei ihr ja dann auch nachher der Fall, dass sie ja dann mit den Kinderkriegen das nicht mehr geht. Bei Schwangeren ist es zum Beispiel auch
beschädigt wird.
Ja, gut, aber sie kann ja jetzt keine Kinder mehr kommen. Also dass es schon auf die Eizellen dann auch wirkt. Bei Schwangeren geht Quecksilber über die Nabelvene direkt auf den Fötus über. Bei dieser Minamata-Krankheit kamen viele Säuglinge mit Behinderungen zur Welt, nachdem ihre Mütter Methylquecksilber belasteten Fisch verzehrt haben. Der Konsum von Seefisch erhöht auch die Quecksilberbelastung des Fötus. Deswegen soll man ja auch keinen Tiefseefisch in der Schwangerschaft zu essen, weil da eben dann die Gefahr von Quecksilber besteht.
Aber das ist schon wild. Man darf echt in der Schwangerschaft ja gar nichts essen. Dann darfst du das nicht, dann darfst du das nicht. Ich dachte immer, dass man keinen Fisch essen darf. Also hier
doch, so Lachs oder so darfst du essen. So. Ja, rohen Fisch nicht, aber manchen Fisch, also man soll ja auch ein bisschen Fisch essen für die Omega-3-Fettsäuren. Aber die Tiefseefisch darf man halt nicht essen. Also so Thunfisch zum Beispiel auch nicht.
Ach, wild. Okay, und das ist, weil die quasi immer so kleinere, was ich da am Anfang meinte, kleinere Fische essen, die hat dann auch immer sich dann quasi Quecksilber immer weiter akkumuliert. Und dann hast du irgendwann einen großen Fisch, wo ganz viel Quecksilber ist. Und dann ist Quecksilber
noch nicht mal ein Thunfisch, ist schon
und
groß.
Und das ist jetzt der Grund gewesen von der Krankheit? Oder ist da jetzt irgendwie was ausgelaufen? Oder?
Nee, also jetzt komme ich nochmal zu dieser Minamata-Krankheit. Also die ist halt so namensgebend für eine chronische Vergiftung. Die Minamata-Krankheit ist eine chronische Vergiftung durch organisches Quecksilberverbindung, die erstmals Mitte der 1950er Jahre entlang der japanischen Yatsushiro-See in der Umgebung der Stadt Minamata auftrat. Also deswegen eben auch Minamata-Krankheit. Symptome sind zunächst nur Müdigkeit, Kopf- und Gliederschmerzen, später eben dann die Ataxie, Lähmung, Psychosen, in schweren Fällen Koma. Die Krankheit ist nicht selten tödlich. Minamata wurde weltweit zum Begriff für Umweltschäden durch unkontrollierte Entsorgung von Abfällen in Gewässer. Als sich in dem Ort Mitte der 1950er Jahre Schädigungen am zentralen Nervensystem von Menschen und Tieren zeigten. Bald konnten die Symptome auf die Aufnahme von Quecksilberverbindungen aus Lebensmitteln und Trinkwasser zurückgeführt werden. Der Chemiekonzern Shiso, der am Ort eine Acetaldehydanlage unterhielt, stritt zunächst jeden Zusammenhang ab, obwohl er in eigenen Versuchsreihen bereits festgestellt hatte, dass das Abwasser aus der Acetaldehydproduktion genau die beobachteten Symptome an Tieren hervorrief. Die Quecksilberverbindungen werden als Katalysator zur Acetaldehydherstellung verwendet und wurden dann in Seen abgeleitet.
Unverschämt.
Erst nach einer staatlichen Untersuchung musste der Konzern zugeben, dass die Einleitung von Methylquecksilberjodid ins Meerwasser zu einer dramatischen Anreicherung von Quecksilberverbindung in den Meeresalgen und somit in den Fischen, dem Hauptlebensmittel der Einwohner des Küstenorts, geführt hatte. Nach heutigen Schätzungen wurden etwa 17.000 Menschen durch die Quecksilberverbindung mehr oder weniger schwer geschädigt. Jedoch wurden bis zum Jahr 2000 nur 2.265 Personen offiziell als Opfer der Minamata-Krankheit anerkannt. Etwa 3.000 dürften an der Vergiftung gestorben sein. Mhm. Krass, ne?
17.000?
Ja.
Aber das ist ja auch wieder der größte Witz überhaupt. Die wissen das, dass das schädlich ist, dann wird jetzt erstmal totgeschwiegen und im Endeffekt wird sich halt trotzdem irgendwie ins Fäustchen gelacht, weil dann nur 2000 als Geschädigte sind und nur 2000, ja, wahrscheinlich ja auch irgendwie, weiß ich nicht, 100 Euro als Schadenersatz bekommen haben.
Ja, es hat ja auch dann auch gar keine Konsequenzen. Ja, total.
Wenn sie nicht 17.000 Leute entschädigen müssen und das sind ja dann wahrscheinlich halt auch Verhältnisse, wo sie jetzt nicht wie bei uns mehrere tausend Euro Entschädigung bekommen würden.
Ja, ich meine, da wurden viele ja überhaupt nicht anerkannt. Auch als Fall. Also, das ist schon lächerlich.
Das ist immer wieder ein Witz.
Ja, aber die haben das ja jetzt dann alle wirklich übers Essen. Also, das waren jetzt keine Dämpfe, sondern die haben das alles zu sich genommen und dann waren das wirklich diese Ablagerungen, die dann
Ja.
im Körper stattfinden. Im zweiten Fall ereignete sich nochmal in Japan von so einer Massenerkrankung, und zwar 1954 am Fluss Agano in Kanose, wo die Firma Showa Denko den gleichen Produktionsprozess unterhielt. Und das wird dann auch zweite Minamata-Krankheit genannt. Weitere Fälle der Minamata Krankheit traten entlang des Songhua-Flusses in China, in Kanada und in Tansania auf. 1999 konnten japanische Wissenschaftler auch bei Indianern am Amazonas die Minamata-Krankheit nachweisen. Hier gelangte das Quecksilber beim Goldwaschen in das Flusswasser. Auch spannend,
Also da war das quasi eigentlich schon im Boden drin, aber noch
ja, aber wurde dann wahrscheinlich
gespeichert.
so aufgewaschen und dann kam das mehr hoch. Also wenn das einfach nur da liegt, dann wurde das
Naja, und die
wahrscheinlich,
Baggerarbeiten und so.
ja, dann wurde das alles so aufgewühlt wahrscheinlich. Ja, aber ich finde das auch krass, dass das dann in den 50er Jahren bekannt wurde und danach noch mehrmals auftrat. Also dauert schon lange, bis man dann
Ja.
was lernt.
Was, also sonst gibt es dann irgendwie das quasi wie so ein Sammelbecken ist, dass man das dann wieder einschmelzen kann und dann irgendwo lagert, wo es nicht in die Natur geht, gehe ich jetzt mal davon aus,
Ja,
ne?
wahrscheinlich wird das irgendwie ausgefiltert dann. Und es kommt ja auch oft darauf an, in welchem Zustand. Also im Wasser gelöst ist es dann halt für zur Nahrungsaufnahme besonders schlecht. Aber wenn das ja in einem anderen Zustand ist, dann ist es ja manchmal auch nicht so. Also im festen Zustand ist ja zum Beispiel nicht so schlimm. Ja, jetzt ist noch die Frage, was macht man denn, wenn man überhaupt so eine Quecksilbervergiftung hat? Bei so einer akuten Vergiftung, wie nach versehentlichem Verschlucken von größeren Mengen Quecksilber, da soll man unverzüglich sich behandeln lassen. Ziel ist, das Gift möglichst schnell aus dem Körper wieder rauszubekommen, um Folgeschäden zu vermeiden. Also grundsätzlich wird dann erstmal Magen ausgepumpt, um das wieder rauszuholen. Ansonsten gibt es so eine Aktivkohle, so eine medizinische Kohle, die Giftstoffe im Magen an sich bindet und verhindert, dass das Quecksilber dann in den Blutkreislauf gelangt. Insgesamt ist es wichtig, die Behandlung so früh wie möglich zu machen. Die Kohle wirkt im Verdauungstrakt und wird nicht in den Organismus aufgenommen, sondern dann mit dem Kot wieder ausgeschieden. Und dann gibt es eben auch noch so eine Ausleitungstherapie, die Wirkstoffe, die Mercaptopropansulfonsäure und D-Penicillamin helfen, das Gift aus dem Körper
Aha.
auszuleiten. Sie werden als Gegengifte oder Antidote bezeichnet. Sie binden dann an das Quecksilber und bilden unlösliche Verbindungen, die der Körper nicht aufnimmt, und stattdessen werden sie dann über die Niere ausgeschieden.
Hoffentlich wird dann das Urin gesammelt. Dass es nicht einfach
Ja, dann
irgendwo
geht's
in der
wieder
Luft
für.
rumschwirrt.
Ja,
Gibst du
wobei,
mir den
dann
nächsten
ist
Wein?
das wahrscheinlich ja irgendwann so verdünnt, wenn das jetzt ein Patient mal hat,
Ja,
dass es
wahrscheinlich.
jetzt dann nicht so relevant
Aber wenn
ist.
es jetzt so ein ganzes Dorf hat oder eine
Ja,
ganze Stadt mit
dann schon eher schlecht,
17.000,
ne?
das ist
Ja.
das nächste Problem.
Ja, und jetzt, also das war bei der akuten, bei der chronischen Quecksilbervergiftung, soll die weitere Quecksilberaufnahme natürlich direkt verhindert werden. Also für die Marion würde das natürlich bedeuten, nicht mehr in dieses Haus zu gehen. Übrigens ist das Haus auch nicht mehr bewohnbar und muss komplett saniert werden, ne? Also da darf man auch nicht mehr rein.
Ach krass. Ja, wahrscheinlich dann auch so mit Anzügen wie mit Asbest, Renovierung.
Ja. Und genau, insbesondere bei chronischen Vergiftungen ist es auch wichtig, die Vergiftungsquelle zu finden. Wenn man jetzt auch nicht weiß, wo das herkommt, dann kann man da auch so eine Ausleitungstherapie machen mit mit diesen Stoffen, die ich gerade schon gesagt habe, wo das dann über die Niere ausgeschieden wird. Zusätzlich ist Vitamin B1 noch gut, weil das fördert die Schwermetallausscheidung, und ansonsten wird eine symptomatische Therapie empfohlen. Je nach Beschwerden werden die dann behandelt.
Ja.
Zum Beispiel hat man bei einer chronischen Quecksilberbelastung halt häufig so einen starken Juckreiz auf der Haut und dann kriegt man da halt irgendeine Salbe dagegen. Und ich meine, so ist dann mit der Müdigkeit oder Kopfschmerzen und so auch, dann kriegst du halt Schmerzmittel oder irgendwas.
Aber wahrscheinlich anderes. Auch für diesen Vitamin B-Komplex, weil das ja insgesamt immer für Nervheilung ganz gut ist.
Ja.
Ja, aber dauert bestimmt lange, bis das.
Ja, das da glaube ich auch, dass das sehr lange dauert.
Also ich meine, je nachdem, wo es dann drin ist, ist ja, da haben ja die Zellen auch eine bestimmte, ja, Umwechselzeit. Das dauert es ja auf jeden Fall. Und wenn es ja dann auch zum Beispiel in irgendwelchen tieferen Stammzellen schon drin ist, dann hast du das ja ewig da drin. Dauert es schon echt lange. Ja, und dafür nur 11 Jahre.
Ja, und dafür ja eigentlich dann wahrscheinlich nur 7 Jahre.
Ja, und dafür hat er ja quasi ein ganzes Haus und eine ganze Wohnung unbewohnbar auch nochmal.
Ja, ja, also das ist schon auch dabei. Dann müsste der allein ja, ne,
die Preise dafür bezahlen.
Ja, ich glaube, das muss der dann auch.
Tja, der gute Christian. Was hat er sich dabei gedacht?
Ja, auf jeden Fall spannender Fall. Also mich hat es sehr schockiert. Vor allem, weil man es halt so nicht sehen kann und die Gefahr halt gar nicht dadurch einschätzen und kalkulieren kann. Das ist schon echt hinterhältig. Wobei auch Vergiftung natürlich auch eigentlich so eine Frauensache
ja,
ist.
Ja, eigentlich schon. Also psychologisch wird eigentlich immer gesagt, dass Frauen ja mehr mit Gift töten, weil man ja nicht aktiv was machen muss. Also man muss auch sagen, ich könnte jetzt zum Beispiel auch niemanden erwürgen. Da würde ich halt dann erwürgt werden. Ja. Wenn einfach alle Männer stärker als ich wären.
Ja.
Dann kannst du halt auch nur einfach ein Gift nehmen. Oder eine Schusswaffe. Das dachte ich mir ganz am Anfang so. Er hatte die Pistole in der Hand sich so, Mensch, Quecksilber.
Ja. Aber ich finde es krass, weil er hätte auch echt leicht damit durchkommen können. Ne? Das war dann schon auch ein bisschen ein Zufall, dass es dann nachher so rausgekommen ist. Also ich weiß auch nicht, ob man sowas in der Obduktion noch...
Wie viele Vergiftungsfälle?
In der Obduktion, ob man das noch merken würde. Also ob man, wenn jetzt sie einfach gestorben wäre, ob die obduziert worden wäre, um dann nochmal zu gucken, woran sie gestorben ist, also wirklich, und ob das dann rausgefunden worden wäre. Ne?
Mm. Es kommt natürlich darauf an, wie schlau dann der Arzt ist, der dann gerade den Totenschein ausfüllt. Obwohl sie ja jetzt ja gar nicht so alt war. Ich glaube, wenn man jünger ist, wird dann noch häufiger dann Obduktionen, besonders bei so ungeklärten Todesarten, dann ausgestellt. Aber ja, besonders wenn du halt jemanden hast, das ist das, was ich eben sagen wollte, wie viele Vergiftungen es bestimmt gibt, wovon keiner weiß.
Ja, eben. Das glaube ich auch. Das kann, glaube ich, ganz schnell zum perfekten Mord werden.
70, 80-Jährige, das sind halt so, ja, immer noch recht jung, aber es ist jetzt nicht ungewöhnlich, dass man halt vielleicht auch irgendwo eine versteckte Krankheit hat, es einem ein bisschen schlecht ging wochenlang und dann bist du halt irgendwann tot. Ja.
Ja, ja, und da fragt auch keiner, ne?
Ne, glaubt, fragen jetzt nicht so viele nach. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob Quecksilber jetzt so ein Standardprotokoll ist bei einer toxikologischen Untersuchung. Als ich mal so andere Podcasts gehört habe, war das bei den anderen Vergiftungen immer so. Und ja, auch das mögliche Pflanzenschutzmittel und so weiter. Dass ja, es zwar da schon Möglichkeiten für gibt, das halt nachzugucken, aber das wird ja auch nicht alles bei jeder Leiche gemacht. Also es gibt ja zum Beispiel auch CT-Aufnahmen. Das wird ja auch nicht bei jedem gemacht, wenn du jetzt nicht gerade irgendwie ein Messer im Hals hat oder als Mordopfer dann da schon da liegst, kannst ja auch nicht alles bei jedem machen. Ja, kann schon mal sein, dass es dann nicht so auffällt. Aber sie hat es ja noch geschafft. Glück gehabt, würde ich sagen.
Ja. Ja, also auf jeden Fall ein spannender Fall und ich bin auch schon gespannt, wie es bei uns das nächste Mal weitergeht.
Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, ist es auch keine natürliche Todesursache.
Aha, so viel verrätst du also schon. Ja, dann bin ich gespannt und hoffe, ich höre bald den nächsten Fall von dir.
Vielen Dank fürs Vorstellen.
Bis bald. Tschüss. Tschüss.
Klappe zu, Mensch tot. der Todespodcast.